2017. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Heute wieder mit dabei Alexander Clarkson. Ich grüße dich.
Hi Marco.
Und mein Name ist Marco Hirak. Wir haben heute das schöne Thema Brexit, ursprünglich geplant für die erste Folge, aber aufgrund aktueller Ereignisse hatte sich das verschoben. Und für die Menschen, die den Brexit nicht kennen, habe ich mal so am Anfang so ein paar kleine grundsätzliche Daten. Und zwar am 23.06.2016 haben 51,89% der Wähler im UK für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Wahlbeteiligung bei diesem weltbewegenden Ereignis war immerhin 72,2%. Und das Ganze war, so auch so ein bisschen anschließend an unsere erste Folge, begleitet von einer Desinformationskampagne derjenigen, die aus der EU raus wollten. Zumindest würde ich sagen, kann man das behaupten.
Ja.
In der Folge ist der Premierminister Cameron zurückgetreten und jetzt gibt es eine Premierministerin bei euch, Theresa May. Ich glaube seit 13. Juli 2016.
Ja, genau.
Ja, mit dieser Grundlage stellt sich vielleicht als erstes die Frage, wer oder was waren das für Menschen, die unbedingt aus der EU raus wollten?
Naja, es gab mehrere Lager. Und es ist jetzt einer der strukturellen Probleme der zukünftigen Entwicklung dieser Brexit-Krise. Und ich glaube, das kann man schon jetzt eine Krise nennen. Es gab sehr einflussreiche Kreise in der konservativen Partei, die regierende Partei, die werden oft Tories genannt, die auch aus ganz unterschiedlichen Gründen rausfallen. Es gibt einen Teil der konservativen Partei, die Großbritannien aus Europa rauslösen will, weil es damit gewisse EU-Vorschriften loswerden will. Es glaubt damit, dass die britische Wirtschaft viel kapitalistischer werden könnte, viel neoliberaler, damit viel wettbewerbsfähiger gegenüber Europa und der restlichen Welt. Die haben diese Idee, dass Großbritannien so eine Art Singapur am Rande Europas sein könnte und damit, und das ist zum Teil auch sehr, sehr ideologisch verbrämt, diese Idee, dass die Briten oder gerade die Engländer eine Handelsnation sind, die natürlich eine gewisse natürliche dem britischen Wesen, diesen Piratenhafte ist, dass die EU irgendwie verhindert, diese Fähigkeit, so Handel zu treiben und sich einfach frei zu entfalten. Es gab auch einen Teil der konservativen Partei, die aus anderen Gründen gegen den Brexit war und die lehnen sich sehr stark an UKIP an. Das ist eine antieuropäische Partei, die zwar nicht sehr viele Sitze hat oder kaum Sitze im Parlament hat, aber viel kulturellen Einfluss. Und sie wollten die englische Kultur von äußeren Einflüssen verteidigen, gerade gegen Einwanderer verteidigen. Und sie sind natürlich sehr frustriert, weil dann natürlich in der EU eine Bewegungsfreiheit gibt und damit jeglicher Versuch, Großbritannien vor äußeren Einflüssen zu schützen, unmöglich ist, wenn man innerhalb der Europäischen Union sind. Dann gibt es antieuropäische Sozialisten und Linke, auch in Teilen der Labour-Partei, die aus ganz anderen Gründen raus wollen. Die glauben, dass die EU ein Versuch, ein sozialistisches Paradies in Großbritannien aufzubauen, unmöglich macht. Und dann gibt es mehrere andere Lager von rechtsradikalen Nationalisten bis an Teilen der Finanzwirtschaft in der City. Und das ist eben gerade das Problem. Es war eine Koalition gegen Europa, die sich aufgebaut hat. Und zu diesem Referendum, zu diesen Volksbefragungen am 23. Juni zusammenkam und zusammengearbeitet hat. Aber die haben keinen einigenden Zukunftsplan. Und das schafft natürlich die Regierung gewisse Probleme. Es schafft die proeuropäische Opposition, die sich jetzt entwickelt, auch gewisse Probleme. Und wird sich so langsam entwickeln. Deswegen ist zum Beispiel Theresa May, hat immer eine gewisse Angst, Zukunftspläne detailliert zu entwerfen. Weil wenn sie für unterschiedliche Optionen sich entscheidet, wird sie immer einen Teil dieser Pro-Brexit-Koalition verärgern. Weil es nicht deren Vorstellungen entspricht.
Und wozu braucht sie die?
Naja, was, diese Koalition oder die Zukunftspläne?
Ja, eigentlich natürlich beides, aber wozu braucht Theresa May die Koalition, diese lagerübergreifende Koalition mit den Brexit-Befürwortern?
Zum Teil, um die eigene Mehrheit im Parlament aufrechtzuerhalten, um genügend Labour-Abgeordnete, das heißt Oppositionsabgeordnete, in dieser Brexit-Koalition zu halten, um so, dass es parteiübergreifend aussieht und auch um die Opposition gegenüber Brexit. Es gibt natürlich auch eine parteiübergreifende Anti-Brexit-Bewegung, die sich entwickelt, relativ klein zu halten. Solange sie sagen kann, diese 52% repräsentieren alle Lager, alle Teilen der englischen oder britischen Nation, kann Theresa May sagen, diese Entscheidung am 23. Juni war Wille des Volkes. Dieser Begriff wird dauernd benutzt, dieser Volkswille. Wenn aber ein Teil dieser Brexit-Koalition gegen diese Entscheidung hinausschert oder sich gegen die Regierung wendet, ist es plötzlich nicht mehr 52% oder 53% der Bevölkerung, die für Brexit ist, sondern eine Minderheit. Und damit fällt womöglich dieser ganze Momentum, diese ganze Bewegung zum Brexit hin auseinander. Das heißt, May braucht diese Koalition, bis die Verhandlungen, bis Großbritannien aus der EU raus ist.
Jetzt fällt mir aber sofort ein als externer Beobachter, dass die Dame ja eigentlich gar nicht für den Brexit war, sondern sie war ja eigentlich dagegen. Und man hatte auch sehr stark in Deutschland ja dann so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass wenn sie jetzt da das Heft in die Hand nimmt, sie zwar vielleicht sagt, ja, wir machen jetzt den Brexit, aber das Ganze dann so ein bisschen hintertreibt und es scheitern lässt.
Eigentlich hat sich die umgekehrte Dynamik entfaltet. Gerade weil May, obwohl sie nicht sehr stark gegen Brexit war, sie hat ein bisschen gegen Brexit, gegen den Austritt aus der Union gearbeitet. Sie haben ein oder zwei Reden gehalten für die EU, aber sehr, sehr schwache Reden. Sie hat so gesagt, nicht so nach dem Muster, ich liebe Europa, nur eher nach dem Muster, naja, EU, das ist ja auch nichts Gutes, aber wenn wir rausgehen, wird es schlimmer. Problem für May ist, gerade weil sie für den Verbleib in der EU war, muss sie jetzt ihre eigene Partei zeigen, die große Mehrheit der Konservativen im Parlament sind für den Austritt aus der EU, muss sie der eigenen Partei zeigen, dass sie ihre Interessen bewahren wird, dass sie sie nicht verraten wird. Das heißt, sie ist unter mehr Druck, einen sehr harter Gang zu ziehen, wenn es um Brexit geht, als es zum Beispiel für jemand gewesen wäre, der für Brexit gestimmt hat oder für Brexit gekämpft hat. Das ist ja gerade das Paradoxe. Mhm. Jemand, der für Brexit, wenn ein Mensch, der für Brexit gekämpft hat, Premierminister wäre, hätten sie sagen können, ja, ich kann jetzt flexibel sein, weil ihr mich vertrauen könnt, weil ich natürlich dafür gestimmt habe. Und deswegen gibt es auch eine gewisse, wie soll man sagen, was man in der konservativen Partei sieht, hat gewisse maoistische Züge. Das ist vielleicht der beste Begriff.
Die bringen sich jetzt aber nicht gegenseitig um, hoffe ich.
Nein, aber kennst du diesen Begriff der maoistischen Selbstkritik? Ja. Gab es ja auch sehr stark in Deutschland der 70er Jahre und in der extremen Linken. Es gab diese ganzen MPs, so ein Drittel bis zu einer Hälfte der konservativen Parlamentsabgeordnete haben gegen Brexit gestimmt und gegen kampagniert. Viele davon laufen jetzt rum und sagen, nein, wir waren falsch, eigentlich müssen wir raus, weil sie Angst haben. Sie haben Angst gegenüber der eigenen Parteimitgliedschaft, die haben jetzt verloren, die müssen jetzt der Parteimitgliedschaft und auch der Führung beweisen, dass sie jetzt Teamplayer sind, dass sie Teil des Teams sind und mitziehen werden und das durchdrücken werden. Obwohl viele, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, genau wissen, was für Risiken das Land eingeht mit der Brexit-Krise. Aber im äußeren Diskurs sind sie unter diesem extremen Druck und laufen drum und sagen, nein, ich war falsch, ich kritisiere mich selbst, wir haben den Kontakt am Volk verloren. Das schafft auch eine sehr gefährliche Dynamik ins Extreme, wenn es ums Brexit geht.
Okay, und wer war dafür? Also, dass die das, also jetzt nicht für den Brexit, sondern dass Großbritannien in der EU bleibt?
Na, es ist zwar auch eine, wie gesagt, das ist wieder mal das Problem. Es ist ja auch eine sehr, sehr lose Koalition von unterschiedlichen Interessensgruppen. Es gibt innerhalb der Labour wie auch in den konservativen Partei eine Reihe von Abgeordnete und Aktivisten und Funktionäre, die stark in der Wirtschaftswelt verankert sind, gerade in der Exportwirtschaft. Und auch Teilen die Finanzmetropole des Londons ist ja geteilt bei dieser Frage, aber auch verankert in den Teilen der City, die sehr stark Handel mit den europäischen Ländern treibt. Ein Großteil der britischen Exportwirtschaft ist ja sehr, sehr stark von Exporten an der EU abhängig. Und die sahen eigentlich diese Wirtschaftslogik. Es gab auch viele, sagen wir so, es gab schon überzeugte Europäer nicht genug, aber schon, gerade bei den Liberaldemokraten und Teilen der Labour-Partei, die die EU viel mehr wie vielen Deutschen oder Franzosen als nicht nur als wirtschaftliches Projekt, aber auch als politisches und kulturelles Projekt sehen. Okay. Und es gibt auch viele Menschen in der sozialen Linke, ne, die die EU als Korrektiv sehen innerhalb der britischen Gesellschaft. Und am wichtigsten waren gegen den Brexit die Nationalisten. Das ist ja die gefährlichste Entwicklung. Die schottischen Nationalisten, die nordirischen Nationalisten und die walisischen Nationalisten waren alle sehr, sehr stark gegen Brexit, weil sie Angst haben, wenn Großbritannien aus der EU austritt, stehen sie England alleine gegenüber. Und dass es damit kein Korrektiv gegenüber London und England gibt, wenn es bei wirtschaftspolitischen Fragen geht, aber wenn es auch um die verfassungspolitischen Fragen geht, um den Gleichgewicht zwischen den so halbautonomen Regionen oder Nationen, Schottland, Wales, Nordirland und England. Ja. Und das ist für mich die extremste und auch die gefährlichste Entwicklung aus dieser ganzen Frage, dass es auch zu einer Polarisierung nicht nur innerhalb Englands kommt, aber eine Polarisierung zwischen England und Schottland, Nordirland und Wales.
Also wenn schon Brexit, dann für alle und dann aber auch jeder für sich.
Quasi auch. Das wird oft in der Debatte in der EU oder in Deutschland auch nicht stark genug beachtet. Ist, dass Brexit nicht nur eine Krise zwischen Großbritannien und der EU ist, aber zwei andere Krisen ist. Es ist eine Krise innerhalb von England, zwischen den Regionen und den sozialen Milieus, die für die EU waren und denen, die dagegen waren. Und die dritte und die gefährlichste Krise ist die Krise zwischen England, Schottland, Wales und Nordirland. Weil das natürlich nicht nur zur Kollaps, nicht nur zur Austritt der Großbritanniens aus der EU gehen kann, es könnte durchaus zum Austritt Schottlands und dann Wales, Nordirland, Wales müssen wir noch sehen, aus Großbritannien führen könnte. Es ist dieser Spruch, mit einem Wahlzettel sind zwei Unionen, sind zwei Verbindungen in Gefahr gesetzt worden. Erstmal die zwischen Großbritannien und Europa und die zwischen England und den anderen Teilen Großbritanniens.
Jetzt hatten wir ja vor dem Brexit auch eine Volksabstimmung in Schottland, die über den Verbleib zum UK, glaube ich, sich bezog. Ja. Glaubst du, die würde nochmal dafür ausgehen, wenn sie jetzt stattfinden würde?
Das ist die große Frage. Es war schon ziemlich klar, dass mit dieser Volksabstimmung, wenn Großbritannien, das war die Debatte, ja, vor 23. Juni war es eigentlich klar, wenn Großbritannien in der EU bleibt, ist dann die schottische Unabhängigkeit tot. Weil die Schotten dann kaum noch Argumente gehabt hätten. Die schottischen Nationalisten wirklich verloren haben 2014. Wenn alles so geblieben wie es war vor 23. Juni, hätten die kein Mittel irgendwie diese Wut, diese, man sagt auf Englisch Politics of Grievance, diese Politik der Wut oder der das ist vulgär gesagt, angepisst seins gegenüber einem größeren Nachbar. Es wäre fast unmöglich gewesen, das zu motivieren, weil keiner eine neue Volksabstimmung haben wollte. Nur, jetzt, dass es zum Brexit-Wahl in England kam, eine knappe Mehrheit in England, aber in Schottland eine Zweidrittelmehrheit für den Verbleib der EU gab es die schottischen Nationalisten, die ja fast jetzt Staatspartei in Schottland sind, die Möglichkeit, diese ganze Frage wieder hochzubringen. Weil 2014 war gerade einer der großen Gründe, warum die Menschen gegen den Austritt aus Großbritannien war eben diese Angst, wenn Schottland aus Großbritannien austritt, muss es auch aus der EU austreten. Das war der ganze Argument 2014. Einer der großen Argumente war, naja, ihr Schotten, wenn ihr aus Großbritannien rauskommt, okay, aber wir können euch nicht versichern, dass die Spanier, die auch solche Probleme haben, euch nicht Rückkehr in die EU nicht blocken. Natürlich, wenn ganz Großbritannien aus der EU austritt, ist diese Argumentation, die sehr stark war 2014, völlig fällig, ist weg.
Ja, sie dreht sich eigentlich um.
Die dreht sich um. Jetzt plötzlich ist es ein Problem, weil die Schotten jetzt glauben, wenn wir jetzt in der EU bleiben wollen oder zurück wollen, müssen wir aus Großbritannien raus. Und damit dreht sich die ganze Dynamik in Schottland. Das heißt nicht, dass jetzt ist es ungefähr 46-49%, die für den Austritt aus Großbritannien sind. Das ist jetzt nicht genug für Sturgeon. Sie braucht eine viel stärkere Mehrheit, um das durchzuziehen. Mhm. Sonst fällt sie in derselben Falle, die Quebec-Nationalisten, die französisch-kanadischen Nationalisten gelandet sind, 95, wo sie so eine knappe Mehrheit haben konnten und dann doch verloren haben. Sie muss viel, viel stärkere Abstimmungen, Mehrheiten haben. Aber was Sturgeon jetzt macht, das ist die Ministerpräsidentin von Schottland, die auch die Vorsitzende ist der schottischen nationalistischen Partei, die in Schottland jetzt seit den letzten 4 oder 5 Jahren wirklich politisch dominant geworden ist, zum Teil durch diese Themen des Nationalstolz und des Wuts gegen London. Diese Nicola Sturgeon, die Ministerpräsidentin Schottlands, setzt jetzt eine ganze Reihe an Fallen für Theresa May. Das heißt, Sturgeon und die schottischen Nationalisten stellen Forderungen, die zwar auf einer Ebene rational klingen, aber eigentlich technisch unmöglich sind an London.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, die sagen, okay, wir werden durchaus den Brexit unterstützen, wenn Schottland im Binnenmarkt bleiben kann. Was natürlich okay. rechtlich unmöglich ist. Aber es klingt rational. Es sagt, okay, wir haben 2/3 Mehrheit bei uns in Schottland, 65% hat für Verbleiben in der EU gewählt. Okay, dann wollen wir raus. Aber wir als Schottland, die natürlich Schottland hat übrigens ein eigenes Rechtssystem, ein eigenes Bildungssystem, Kontrolle über den eigenen Gesundheitssystem. Das heißt, und auch zum Teil auch Kontrolle über den eigenen, das ist fast schon ein halb autonomes Gebilde. Ne? Ja. Und dann werden sie argumentieren, ja gut, dann werden wir einfach diese in Binnenmarkt bleiben, aber auch Teil der Großbritanniens bleiben. Das geht natürlich nicht, weil wenn England aus Großbritannien austritt, dann aber Schottland im Binnenmarkt bleibt, müsste dann faktisch eine Zollgrenze zwischen Schottland und Großbritannien, das Rest Großbritanniens entstehen. Ähnliche Riesenprobleme mit Nordirland übrigens, die auch sehr, sehr gefährlich sind. Aber wie gesagt, das ist natürlich unmöglich, rechtlich unmöglich und politisch unmöglich. Das wäre faktisch eine Unabhängigkeitserklärung. Aber Sturgeon für den schottischen Wähler klingt Sturgeon irgendwie vernünftig. Guck mal, wir machen den Engländern ein Angebot. Das ist ein ganz rationales Angebot. Und dann muss May wieder Nein sagen.
Ja gut, sie hat ja schon Nein gesagt, indem sie jetzt letztens definiert hat, dass es den harten Brexit geben wird. Und harter Brexit heißt am Ende, es wird keinen gemeinsamen Binnenmarkt mit der EU geben, sondern UK wird komplett rausgehen.
Und damit, weil May aus Druck, wegen den innenpolitischen Druck in England, muss May zwangsläufig jedes Mal in jede Falle von Nicola Sturgeon laufen. Nicola Sturgeon will bei jeder Verhandlung sagen, hier, wir haben ein völlig rationales, ein offenes Angebot an London gemacht, wir werden ja zusammenarbeiten und jeder von diesen Angeboten werden politisch unmöglich sein für May. Und May muss jedes Mal Nein sagen. Das heißt, in England wird das kaum bemerkt, aber in Schottland, in den Zeitungen und in Fernsehkanäle und Nachrichten und in Phone-In-Shows, Talkradio, wird immer mehr diese Stimmung, wir machen den Engländern ein rationales Angebot und uns wird jedes Mal die Tür vor der Nase geknallt. Das ist absolut diese Politik des Aufbarschens, des Frustes, ne, die ideale ist für eine nationalistische, sezessionistische Partei wie die SNP. Und das wird eigentlich in London kaum bemerkt, weil Schottland sehr weit weg ist, die politische Kultur Schottlands mit der Englands mehr und mehr auseinanderentwickelt und die Schotten einfach nicht ernst genommen werden. Gerade wegen des Abstimmungsergebnisses von 2014.
In Wales ist es aber so ein bisschen anders, wie du gerade eben angedeutet hast. Da ist die Bande etwas näher.
Die Banden sind näher. Wales hat zum Teil auch mit einer knappen Mehrheit für den Brexit gewählt. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, aber Wales ist interessant. Wales ist etwas für sich. Wales ist eine Sprachengemeinschaft. Während Schottland eine andere politische Kultur hat, ist Wales kulturell sind die Unterschiede größer zwischen Wales und England wegen der Sprache. Aber in den sozialen Strukturen Wales und den Rechtssystem Wales ist es näher an England verflochten. Und in Wales hat die Kampagne gegen die EU ein sehr, sehr zynisches Spiel gespielt. Es gab einen Riesenkonflikt zwischen der EU und der walisischen Regierung wegen ein Stahlwerk, das schließen musste oder verkauft werden musste. Das war eigentlich Schuld der EU, das war eigentlich die englische, britische Regierung, die Subventionen blockiert. Das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Und da wurde ein ganzes Problem aufgebarscht und da wurde gegenüber bitterarme walisische Arbeiter argumentiert, wenn wir aus der EU rausgehen, werden wir erstmal diese ganzen Migranten raushalten. Und in Wales gibt es auch diese Angst von Migranten, die viel größer ist in England, weil Wales ja natürlich diese starke Sprachkultur hat und so. Und das Zweite ist, dann werden wir eure Jobs absichern können und dann geht's los. Und da hatte man fast... Es wäre witzig, wenn es nicht so tragisch gewesen wäre, dass in den Wochen nach dem Brexit-Fall in walisische Gemeinde, die ganzen Bauern und die ganzen Arbeiter, die für den Brexit gestimmt haben, weil sie glaubten, dass sie mehr Geld kriegen, dann plötzlich gemerkt haben, dass sie eigentlich eine ganze Reihe EU-Subventionen verlieren werden. Weil Wales eine der ärmsten Regionen Europas ist und riesige Mengen von Geld aus Brüssel kriegt. Und die Leave-Kampagne, das ist wirklich bitter, hat denen gesagt, aber ihr kriegt auch noch mehr Geld und wir werden euch vor Migranten schützen und wir werden eure Industrie-Arbeitsplätze wieder zurückgeben. Und da, daraus entstand diese knappe Mehrheit. Und Wales, das ist bitter und das ist eigentlich schon eine aufgestaute Wut, wenn es so weitergeht. Das heißt, gerade die Gründe, warum Wales für Brexit gewählt hat, diese knappe Mehrheit, ist auch ein Grund, warum langfristig Wales sich durchaus gegen England wenden kann. Weil wenn die, wenn es denen langsam klarer wird, und das passiert jetzt, dass sie nicht nur von Brüssel, aber auch noch in deren Augen von London verarscht worden sind, dann stehen die natürlich, die walisischen Nationalisten, auch bereit.
Von Wales habe ich in der Hinsicht aber tatsächlich bisher am wenigsten gehört. Ich habe sogar mehr über Nordirland noch gehört als über Wales. Da wird tatsächlich sehr, sehr wenig berichtet. Aber machen wir mal gleich mit Nordirland weiter, dann haben wir so durch. Da habe ich jetzt letztens gelesen zu Nordirland. Die haben zum Beispiel so ganz praktische Probleme auch, wie eine Grenze zu Irland. Genau. Die sie gerne offen halten würden, und zwar beide Seiten, wo es dann aber eigentlich von der EU heißt, wie auch von UK, nee, da muss eine richtige Grenze hin, da muss kontrolliert werden und sei es nur 10 Sekunden.
Und das, es gibt zwei oder drei Gründe, warum die mittelfristig sind die gefährlichsten Entwicklungen in Schottland, vielleicht Wales, müssen wir noch sehen. Kurzfristig sind die gefährlichsten Entwicklungen in Nordirland, weil natürlich Nordirland, da gab es bürgerkriegsähnliche Zustände bis den späten 90er Jahre, dann gab es eine Friedensregelung, nicht nur bürgerkriegsähnliche Zustände, es gab Bürgerkrieg in Nordirland. Es gab täglich Tote, Bomben, Schusswechsel zwischen der britischen Armee, dann zwischen pro-britische protestantische Milizen, die sogenannten Unionisten, und die zumeist katholischen Nationalisten, die aus England, Großbritannien raus wollten und die Wiedervereinigung mit Irland betreiben wollten. Und das waren eigentlich politisch gesehen immer noch Weltanschauungen, die völlig in Konflikt geraten, völlig polarisiert sind. Und es gab da im 1998 mit dem sogenannten Good Friday Agreement, mit den Freitagsakkord oder Vertrag, gab es diese Entscheidungen sozusagen durch die Europäisierung, diese Konfliktlinien zwischen protestantisch pro-britisch und katholisch pro-irisch einfach aus der Welt zu setzen oder beiseite zu legen und zu sagen, es gibt in Nordirland faktisch geteilte Souveränität. Das heißt, es gibt eine Reihe an Institutionen, die Nordirland auch politisch an Irland binden. Und aber es ist immer noch formell Teil des britischen Territoriums. Und natürlich gibt es immer noch diese Bindungen dadurch. Und da drauf deckeln wir eine Reihe an europäischen Initiativen und Institutionen. Zentral dafür sind erstmal viele Geldzahlungen, viele Subventionen. Das heißt, der Frieden wurde zum Teil erkauft. Und auch eine grüne Grenze. Das heißt, man nimmt diese ganzen Grenzbefestigungen runter, man schafft eine offene Grenze. Mit den Subventionen und diese massive Zuschüsse aus Brüssel hat man quasi die protestantische Community schon gut gesetzt und die wurde viel mehr im europäischen Mainstream integriert. Und denn man hat denen damit zugesichert, dass sie Teil Großbritanniens bleiben werden, mit der grünen Grenze, das heißt keine Grenzkontrollen, aber fühlen sich die Katholiken in Nordirland als Teil eines einen Irlands. Ne? Das heißt, die grüne Grenze ist nicht nur ein praktischer Institution, das ist ein Symbol der kulturellen Wiedervereinigung Nordirlands mit Irland. Das Problem ist mit Brexit, wenn Großbritannien jetzt aus der Zollunion und aus der Binnenmarkt rausgezogen werden muss und diese Bewegungsfreiheit von Migration zu Ende geht, muss faktisch zwischen Großbritannien, wo womöglich andere Zölle oder andere Regulations, andere Bestimmungen im wirtschaftlichen Verkehr bestimmen, muss faktisch eine Zollgrenze hin. Wenn die Bewegungsfreiheit zu Ende geht wegen Migration, müssen faktisch natürlich auch Personenkontrolle an diese Grenze gehen. Und für die nordirischen Katholiken, die nationalistisch, ist das ein Schlag ins Gesicht. Die haben mit einer massiven Mehrheit für den Verbleib in der EU gewählt. Die protestantische Community war eigentlich gespalten, aber hat mit einer knappen Mehrheit für den Austritt ausgewählt, weil denen, natürlich ist es auch ein zynisches Spiel, weil die in London basierte Leave-Kampagne für den Austritt aus der EU hat den Nordiren versprochen, dass sich nichts ändern wird. Obwohl sich natürlich jetzt alles ändert wird mit dem harten Brexit. Und damit entsteht in Nordirland, entstehen wieder oder werden womöglich Spannungen befeuert, die wieder zu Gewalt, die den Extremisten wirklich in den Händen spielen. Ich habe auch, ich glaube, da muss zum Beispiel auch Deutschland viel mehr Solidarität an der irischen Regierung zeigen. Natürlich für Irland ist das eine Katastrophe. Wirtschaftlich, der größte Handelspartner ist Großbritannien. Gesellschaftlich, mit einer Wiedererrichtung der Grenzbefestigung und der Personenkontrollen, kann diese ganze Destabilisierung Nordirlands wie in den 70er und 80er Jahren, wird ihnen natürlich in Irland die Politik beeinflussen und durchaus auch in Irland destabilisieren. Wirtschaftliche, es wird auch, auch diese Zollkontrollen können durchaus die ganze irische Wirtschaft, die ist darauf ausgerichtet, völlig integriert zu sein mit der nordirischen Wirtschaft. Und das kann natürlich eine ganze Reihe an Produktionsketten in Irland unterminieren. Und das Schlimmste daran ist einfach, dass es wirklich schwer ist, Lösungen an diese Problematik zu sehen.
Vielleicht da kurz ein Einwurf. Seitens der EU ist es ja so, dass einzelne Länder nicht einfach hergehen können und Handelsverträge abschließen können oder Freihandelsabkommen, genau, sondern auf EU-Ebene liegt diese Verhandlungsmacht, glaube ich, beim Rat. Und genau, der kann da verhandeln und machen und tun, aber ein einzelnes Land eben nicht. Und das ist diese große Schwierigkeit jetzt auch bei diesen Brexit-Verhandlungen, dass Irland das Ganze an die EU rantragen muss und Nordirland muss es auch einmal ins UK rein eskalieren, genau, aber tritt natürlich auch gegen der EU als Teil des Ganzen mit auf und die Erstindikationen sind natürlich, glaube ich, durch die Bank weg erstmal harte Verhandlungslinie, genau, gerade seitens der EU, aber ja, ich glaube auch die EU hat kein Interesse daran, so ein Gebilde da oben zum Beispiel wie in zwischen Irland und Nordirland wieder zu destabilisieren. Also da sehe ich ja schon noch Einigungsmöglichkeiten.
Ich glaube, ich sehe eine Einigungsmöglichkeit, die durchaus, und das ist ja das Paradoxe, eine Einigungsmöglichkeit, die jetzt durchaus auch von sehr moderaten protestantischen Unionisten in Auge gesehen wird, ist, dass Nordirland formell immer noch Teil Großbritanniens bleibt, aber dass es Teil der Europäischen Zollunion wird. Das ist im nordirischen Kontext machbar. Es gibt zwischen Schottland und England wäre das nicht machbar, weil es dann natürlich eine grüne Grenze gibt. Aber weil Nordirland eigentlich eher in der irischen Wirtschaft integriert ist als der britischen, weil es Teil einer Insel ist, könnte man durchaus sich in einer Situation finden, wo Nordirland zwar formell, rechtlich gesehen noch formell Teil Großbritanniens ist, aber auf praktischer Ebene eine Wiedervereinigung zwischen Nordirland und Irland betrieben wird. Gerade von moderaten Protestanten, zum Teil auch zum Beispiel von Ian Paisley Jr., der Sohn von Ian Paisley, das war der rabiateste Antinationalist, rabiateste, gewalttätigste Unionist, der am Ende sich gemildert hat und diesen Friedensprozess verweist hat. Es ist so, zum Beispiel sein Sohn hat am Tag nach der Brexit-Verhandlungen an allen Protestanten vorgeschlagen, dass sie ihre Bewegungsfreiheit, ihren Zugang zu Schengen behalten, irische Staatsbürger werden. Jeder, der in Nordirland geboren wird, kann auch irischer Staatsbürger werden. Mhm. Ja? Das heißt, es gibt durchaus Teilen der protestantischen Community in der Ulster Unionist Party, nicht in den eher rechtsgerichteten DUP, die durchaus sich mit der Idee anfreunden, diesen Schein Mitgliedschaft in Großbritannien auch zu erhalten, aber diese de facto Wiedervereinigung mit Irland zu betreiben. Das ist für mich eigentlich die einzige Lösung, dass Nordirland zum Schein Teil Großbritanniens ist, aber auf praktischer Ebene mit einer Zollunion, mit Irland und damit mit der EU, dass es ein Schritt vor der Wiedervereinigung kommt. Was natürlich sehr ironisch wäre. Ende des Empire und so.
Wenn du so eine Sache anfängst, dann wirst du ja für jeden, der dort irgendwo ein Interesse hat, also Wales und Schottland dann ja auch, irgendwie irgendwelche Sonderkonstrukte finden müssen, mit denen sie ganz gut leben können. Ob das in einer zweijährigen Verhandlung, weil es geht ja irgendwie nur um 2 Jahre, außer alle sagen, ja, wir verlängern das, was bei dann 27 EU-Ländern ja vielleicht etwas schwieriger wird. Also gehen wir mal davon aus, es sind 2 Jahre, also da sind solche Konstrukte als Lösung, glaube ich, recht unwahrscheinlich.
Du setzt gerade dein Finger auf, für mich oder für die meisten, die das jetzt beobachten, die Hauptproblematik. Wenn es genügend Zeit gäbe, ich meine, könnte man durchaus einen sehr zivilisierten Brexit verhandeln. Zum Beispiel Theresa May und diese viele Leute in der konservativen Partei, in der regierenden Partei, die sich so auf den harten Brexit verstiegen haben, die haben sich jetzt so in eine Ecke reinmanövriert, dass sie natürlich Zeit brauchen, ein Umschwank in der Meinungs-, in der öffentlichen Meinung brauchen, um sich langsam aus dieser Ecke rauszumanövrieren, um wieder kompromissfähige Möglichkeiten auszusondieren. Das geht aber nicht in 2 Jahren. Diese ganzen Probleme zwischen Schottland und England und Wales und England und Nordirland und England, auch innerhalb Englands, die unterschiedlichen englischen Regionen haben da ganz unterschiedliche Mehrheiten für oder gegen Brexit gehabt. Das kann man, wenn es eine Verhandlungsperiode von 6, 7, 8, 9, 10 Jahre gäbe, wenn es Zeit gäbe, könnte man das natürlich alles irgendwie schon regeln, ohne entweder die EU zu zerstören oder die EU zu verstören oder Großbritannien zu zerstören. Aber in 2 Jahren ist es eine Situation, gerade wie in anderen Krisen, die eigentlich ganz andere Gründe haben, aber in dieser Dynamik vielleicht eine Ähnlichkeit haben, wie Griechenland zum Beispiel, wo man keine Zeit hat, führt es weniger zu einer Deeskalation, es führt dann eher zu einer Eskalation. Weil alle unter extremen Druck stehen, die britische Presse, die eher rechtsgerichtet ist und zum größten Teil für den Brexit ist, aus sehr ideologischen Gründen, die wir auch vielleicht ein bisschen später besprechen könnten, die werden einen absoluten Druck auf Theresa May setzen, dass sie hart bleibt und die Interessen Großbritanniens da irgendwie hart bewährt. Das heißt, sie wird kaum Handlungsspielraum haben innerhalb diesen 2 Jahren. Es gibt dieser Umschwung innerhalb der Partei ist unmöglich. Aber auf der anderen Seite, für die EU ist ja auch eine längere Verhandlungsprozess eigentlich nicht schmackhaft, weil wir in 2 Jahren die EU-Wahlen haben, in 3 Jahren wird das EU-Budget für 2020 bis 2025 festgelegt. Da müsste eigentlich Großbritannien schon rausgerechnet werden. Das ist Brexit für EU eigentlich ein schneller Brexit. In dieser Hinsicht ist es für die EU wahrscheinlich besser. Man will nicht irgendwie ein 10-jähriges Prozess, wo die Engländer raustreten, aber dann ein EU-Parlamentswahl und ein EU-Budgetfahrzyklus haben, wo die Briten immer noch drin sind. Ne? Das ist natürlich für die EU hochproblematisch. Das heißt, man hat diesen ganzen Druck, das schnell über die Bühne zu kriegen, die aber eher zu einer Eskalation führen wird. Innerhalb Englands, zwischen England, Großbritannien, Schottland, Nordirland und zwischen Großbritannien und der EU.
Ja, ich hatte jetzt irgendwie mit einer optimistischeren Antwort gerechnet.
Das ist für mich, ich spiele jetzt gerade mit einem Worst-Case-Szenario. Und ich bin eigentlich auch selber optimistischer. Aber ich glaube, es muss endlich gerade im deutschen politischen Diskurs wirklich erkannt werden, was für Risiken hier stehen. Ich glaube nicht, dass jede von diesen Risiken explodieren wird. Ich glaube nicht, dass jede Tretmine explodieren wird in diesen Brexit-Prozess. Aber wir müssen erstmal verstehen, dass es sehr viele Tretminen gibt. Dass wir durch ein Minenfeld durchlatschen. Es ist besser zu wissen, dass man durch ein Minenfeld durchlatscht, als durch ein Minenfeld durchzulatschen und nicht wissen, dass man in einem Minenfeld ist. Das habe ich einmal in Bosnien erlebt. Das hat nicht Spaß gemacht.
Wie?
Und das muss man einfach so sehen, dass es ist vielleicht besser, wenn die Deutschen oder die Berlin sich auf Worst-Case-Szenarien vorbereitet. Die vielleicht auch, wenn man weiß, dass es diese Worst-Case-Szenarien gibt, gegen die arbeitet, als so zu tun, als ob man das in 2 Jahren irgendwie über die Bühne kriegen kann.
Jetzt muss ich dich aber bei der Krawatte packen. Wie kommst du denn darauf, dass Berlin sich da nicht drauf vorbereitet? Weil so aus Deutschland heraus betrachtet, muss ich sagen, man weiß immer leidlich wenig, worauf sich Berlin vorbereitet und worauf nicht. Wir merken dann immer nur, worauf sie reagieren und worauf
ja,
nicht. Wir hatten jetzt das schöne Beispiel, um das mal zu veranschaulichen, dass ich gestern in der New York Times gelesen habe, dass sich die deutsche Bundesregierung seit einem Jahr auf Trump vorbereitet hat.
Ja.
Auch entsprechende Maßnahmen und so weiter. Das kriege ich leider nicht in Deutschland mit, da muss ich ins Ausland für gehen.
Ich glaube, da muss man zwischen den staatlichen Institutionen, die den Ministerien unterteilen. Die jeweiligen Ministerien, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, Auswärtiges Amt, die haben alle Teams da, die koordiniert von Altmaier, koordiniert vom Kanzleramt durchaus gute Arbeit leisten und durchaus wissen, worum es geht. Obwohl da, ich glaube, auch sehr stark in Deutschland oft diese separatistische Problematik in Großbritannien unterschätzt wird. Aber wenn man auf der Stiftungsebene geht, auf der Parteienebene, man muss das auch natürlich verstehen, dass die deutsche politische Elite auf Bundes- wie auch Landesebene, Brexit ist nur ein von mehreren Problemen. Ne? Und die haben nicht die Zeit und nicht nicht irgendwie auch oft nicht die Lust, weil sie dauernd unterschiedliche Probleme verwalten müssen, Krisen verwalten müssen, sich so tief auf den Brexit einzugehen. Das heißt, wenn man mit Gesprächspartnern da spricht, wissen sie auch alle Bescheid, okay, Nordirland, das ist vielleicht ein Problem. Schottland ist vielleicht ein Problem. Diese interne Probleme, vielleicht können wir darüber auch sprechen, dass die, dass es vieles, jetzt viele Probleme jetzt aufbauen, dass es jetzt eine Staatskrise langsam wird innerhalb Englands auch. Das wird schon ein bisschen erkannt. Und dann wird gewechselt zur Ukraine-Krise, zur Griechenland-Krise, zu Trump und so weiter und so fort. Diese Aufmerksamkeit, die es durchaus auf der Beamtenebene gibt in Berlin, ist nicht da auf der Bundestags- beziehungsweise auch auf der Landesebene in der Bundesrepublik. Mhm. Natürlich, die Landesebene ist sehr wichtig, weil gerade die Landesfürsten und diese ganzen Landesnetzwerke innerhalb der Parteien sehr viel Einfluss ausüben können. Ich glaube, der einzige Land, wo die Menschen wirklich Bescheid wissen und wo man wirklich vorbereitet ist, ist Niedersachsen. Weil es diese starke Bindung jetzt zwischen Hamburg, Niedersachsen und Großbritannien wirtschaftlich und gesellschaftlich. Da gibt es viel mehr Leute in Hannover, glaube ich, die eine Ahnung haben, wie es schief gehen kann, als sagen wir in Stuttgart, Berlin oder München.
Ja gut, das ist ja schon, ergibt sich ja schon räumlich. Also räumliche Nähe spielt genau. Ja bei sowas tatsächlich immer einen sehr starken Faktor. Also der, ja,
auch kulturell. Es gibt eine riesen britische Minderheit in Niedersachsen, was natürlich auch Probleme schaffen wird bei der Zuwanderungsfrage. Aber ich glaube, es muss wirklich, wenn man diese Worst-Case-Szenarien aus dem Weg gehen will, muss man durchaus erkennen, dass es diese Worst-Case-Szenarien gibt und dass sie durchaus möglich sind. Und deswegen betone ich das. Ich glaube, mein Gott, für mich ist der Best-Case-Szenario, sagen wir, es ist eine halbe Stunde vor Schluss, März 2019 oder so, alle haben eine Panik. Es wird dann um 2 Uhr morgens ein Übergangsdeal geschlossen zwischen May und den Europäer. Diese Panik, diese Hysterie hat in Großbritannien durchaus zur Erkenntnis eingewachsen, dass das eigentlich länger gehen muss und dass man so eine Übergangslösung findet. Sagen wir, dass Großbritannien im Binnenmarkt bleibt, 4, 5, 6 Jahre länger lang und man sich damit schafft, Zeit schafft, durch diese Übergangsregelung diese ganze tiefere Probleme einer nach den anderen, wenn nicht aus der Welt zu schaffen, sondern mindestens so zu lindern, dass es zu keiner Staatskrise in Großbritannien führt.
Also es ist ja zumindest so, dass auch die EU kein Interesse daran hat, dass es diesen harten Brexit im Sinne von, wir haben jetzt keine Verhandlungslösung gefunden, ihr seid raus. Das wäre eine Möglichkeit. Also da hat ja auch in der EU keiner ein Interesse daran. Und wir haben ja während der Euro-Krise schon gesehen, dass Politik, wenn der Zeitdruck da ist, wenn es darum geht, etwas zu bewahren, durchaus extrem schnell handlungsfähig ist, wenn es denn sein muss. Es muss dann zwar ständig nachgebessert werden und nachjustiert und es sind auch nicht die besten Lösungen, aber es ist möglich.
Ich glaube selber, dass es möglich ist, aber es gibt für mich einen Grund, warum es schiefgehen kann. Und das Problem ist, dass beide Seiten als Sieger rauskommen würden. In der Griechenland-Krise, brutal gesagt, war der Sieg Griechenlands, dass sie irgendwie in der Euro geblieben sind. Dass es nicht schlimmer gekommen ist. Das war faktisch, wie es denen verkauft worden ist. Ob das stimmt oder nicht, faktisch ist eine andere Frage. Aber May darf nicht, es darf für May nicht so aussehen wie bei den Schweizern. Da gab es in Schweiz übrigens eine ähnliche Konfliktlinien zwischen der EU, die jetzt die langsam gelöst werden. Die Schweizer haben, wenn es um diese Zuwanderungsfragen, die Bewegungsfreiheit innerhalb der EU, haben faktisch kapituliert. Und alle haben zugegeben in der Schweiz, dass sie kapituliert haben. Aber wenn May darf nicht vor dem britischen Publikum kapitulieren. Das Problem ist, für die EU, die EU muss es so hinkriegen, dass es wie eine britische Kapitulation aussieht. Ne? Das ist der Paradox. Je besser der Deal ist für die Briten, desto mehr müssen sie für die EU vom äußeren Schein als Verlierer aussehen.
Du, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man einfach eine Übergangsfrist macht, in der es dann eben diese Personenfreizügigkeit nicht gibt.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Personenfreizügigkeit, aber das Problem ist ja auch ein internes für May. Die Personenfreizügigkeit ist, es gibt einen großen Teil der britischen Bevölkerung, die gegen das Personenfreizügigkeit ist, aber es gibt durchaus einen sehr, sehr großen Teil der britischen Bevölkerung, die das behalten will. Und das ist ja auch Kern des Konflikts in Großbritannien, in England. Okay, lassen wir die anderen Teile Großbritanniens raus. Kern des Konflikts in England ist zwischen denen, die gegen die Personenfreizügigkeit sind, weil sie Angst vor Einwanderern haben, Und denen, und das ist eine breite ideologische Front, die Angst haben vor Verlust der Personenfreizügigkeit, weil sie das faktisch, obwohl sie das selber nicht zugeben, aber man kann es ziemlich klar in der Rhetorik sehen, weil sie Angst vor Statusverlust haben. Wenn du Personenfreizügigkeit in der EU hast, deswegen wollen die Ukrainer das haben und wollen die Balkanländer das haben, das ist nicht nur ein etwas, das man benutzt, das ist auch ein Zeichen des Status, dass man zum Club gehört. Dass man faktisch zu diesem Club der zivilisierten Europäer oder wie man das auch nennen will, dass man dazu gehört. Wenn man die Personenfreizügigkeit verliert und plötzlich in diesen Schlangen steht, in den Flughäfen, ist man nicht mal Teil dieses Clubs, kulturell, politisch, wirtschaftlich, auch von derselben eigenen Identität. Und der Paradox für May intern ist, wenn sie nicht hart genug ist bei der Personenfreizügigkeit, verliert sie die Unterstützung der Rechten. Aber wenn sie zu hart ist bei der Personenfreizügigkeit, schafft sie gerade das Thema, das die ganze Opposition gegen den Brexit in Großbritannien antreibt, wird sie diesen Thema hochhalten und damit diese wirklich sehr starke Opposition in den Metropolen Großbritanniens wird damit weiter aufgeheizt. Das heißt, irgendwie muss sie auch in der internen englischen Politik, braucht sie bei der Personenfreizügigkeit einen Kompromiss, das hart aussieht, aber nicht so hart ist, dass die Menschen in England, die durchaus in der EU immer noch arbeiten wollen und besuchen wollen und frei bewegen wollen, dass sie nicht dadurch einen Statusverlust erleben. Und damit diese Verbindung gibt zwischen abstrakte politische Ideologie, Europa und persönlicher Verlust. Das ist immer die gefährlichste Kombination für jede Regierung, das durchaus eine radikalisierende Opposition antreiben kann, dass man einen persönlichen Verlust direkt an eine Ideologie verbinden kann. Das heißt, eigentlich wäre für Theresa May eine Scheinlösung bei der persönlichen Freizügigkeit auch gut.
Okay, also eigentlich hast du uns gerade erklärt, warum sie die ganze Zeit nur sagt, Brexit means Brexit, ohne das weiter auszuführen.
Weil jede Bewegung ins Konkrete irgendjemand in Großbritannien verärgern wird. Bei der Personenfreizügigkeit, zum Beispiel, es wurde ein White Paper, so ein Grundsatzpapier jetzt ausgelegt von der Regierung. Das Teil, wenn es bei Migration, es gibt so ein Kapitel über Migration, das faszinierend ist, eine wunderbare Studie des Diskurses. Weil die Sprache zwar hart ist, wir müssen Personenfreizügigkeit muss weg, wir müssen hart unsere ganzen Kontrollen, aber es werden keine konkreten Details genannt. Und es wird dann gesagt, nach dem Brexit muss dann die Zuwanderung separat geregelt werden von den ganzen Brexit-Gesetzgebungen. Damit schafft sich May Raum, bei der Personenfreizügigkeit eine Kompromisslösung zu finden, die durchaus hart aussieht, aber eigentlich ziemlich weich ist. Das ist die ideale Lösung in Britisch. Es macht mir auch selber Angst, inwieweit das zu einer Polarisierung führt innerhalb von England zwischen Pro- und Anti-Brexit-Leute. Das ist auch sehr, sehr gefährlich. Das ist eine Spaltung. Ich kenne Menschen, die mit ihren Eltern nicht mehr reden. Die Facebook, die Regionen werden, es ist ganz interessant, nehmen wir das britische Nordwesten, wo ich jetzt lebe, wenn ich nicht in London arbeite, in Liverpool. In den britischen Nordwesten haben die Großstädte gegen den Brexit gestimmt. Das heißt Liverpool, Manchester und die anderen größten Städte. Und nicht nur die Mittelklasse, sondern Teilen der Arbeiterschaft haben sehr stark gegen den Brexit gestimmt, zum Teil, weil sie irisch sind und Angst haben, über was jetzt in Irland passieren kann. Was passiert ist in den letzten Monaten ist, dass die Teile des Landes, wo es eine knappe Mehrheit gegen den Brexit sind stärker gegen den Brexit geworden. Und die Teile Englands, die für den Brexit waren, sind stärker für den Brexit geworden, demoskopisch. Das heißt, es gibt jetzt einen Milieukonflikt, aber die wird regionaler. Es wird Teil einer regionalen Identität. Und das ist auch gefährlich. Das heißt, irgendwie hoffe ich, dass Theresa May eine Lösung bei der Personenfreizügigkeit gibt. Vielleicht so eine, man nennt das auf Englisch Emergency Brake, eine Notbremse. Was man sagt, okay, eine Obergrenze. Würde Seehofer gerne tun.
Jetzt kommt er damit an. Also da will ich kurz einhaken.
Das wäre vielleicht die Scheinlösung.
Naja, diese Scheinlösung, die hat ja schon David Cameron verhandelt. Der hat nämlich Anfang 2016 nach langem Hin und Her mit der EU diesen Reformvertrag damals verhandelt, der eigentlich dazu führen sollte, in seiner Überlegung, dass es eine große Inszenierung mit Endverhandlungen, großem Drama gibt und die EU ihm dann Zugeständnisse macht und basierend auf diesen Zugeständnissen dann die Bevölkerung völlig überzeugt ist, dass UK auch definitiv in der EU bleiben muss. Das Ganze ist dann am Ende ja so schwach ausgefallen, Also ich glaube, es gab vier Eckpunkte. Das eine war Bürokratieabbau, soll es ein bisschen geben. Mhm. Keine Benachteiligung der EU-Länder ohne Euro. Was ja schon so im Kern so schwammig ist. Man könnte dann positiv sagen, okay, die EU der zwei Geschwindigkeiten, die ja jetzt auch wieder Merkel angesprochen hat kürzlich.
Die gibt es eigentlich schon, die EU der zwei Geschwindigkeiten.
Die schon längst gibt, aber die soll es ja dann offiziell nicht geben, auch wenn es sie gibt. So, dann war ein ganz interessanter Punkt, dass Großbritannien vom Vertragsziel einer immer engeren Union entbunden werden wollte. Und das war ja der Knackpunkt, Begrenzung der innereuropäischen Immigration. Und bei dem Ding hatte man sich darauf geeinigt, dass wer sich überschwemmt fühlt von fremden Menschen, einfach sagen kann, Hilfe, ich habe hier zu viel, ich brauche eine Auszeit.
Ja.
So, und dann sollte er im Regelfall seine Auszeit von der ganzen Sache bekommen. Und das ist natürlich schon von der Veranlagung her nichts, was jemanden, der streng nationalistisch denkt, irgendwie ins Träumen versetzt. Ja, also der Effekt, der gewünscht war, der konnte mit dieser Einigung nicht erzielt werden. Aber wäre das jetzt ein Modell für Theresa May zu sagen?
Weil der Modell, das Ideal, das Paradoxe ist, wir müssen jetzt zurückgehen zu dieser Brexit-Koalition. Mhm. Ja, es gibt Teile dieser Brexit-Koalition, die durchaus nicht gegen die Personenfreizügigkeit sind. Das darf man auch nicht. Die sind alle am Ende, weil wir vergessen, dass Anfang Juni, waren die Brexit-Befürworter am Verlieren, weil sie faktisch den wirtschaftlichen Streitpunkte verloren haben, das wirtschaftliche Argument verloren haben. Und dass die meisten Menschen deren wirtschaftlichen und sozialen Versprechungen nicht geglaubt haben. Und dann haben sie, es gab zwei unterschiedliche Brexit-Kampagnen, hat die größere Brexit-Kampagne vom Establishment, Pro-Brexit-Establishment, hat sich auf diesen Anti-Establishment-Kampagne aufgeritten von Migration. Migration als zentrales Brexit-Thema kam wirklich erst hoch in der ersten Juniwoche. Das baute natürlich auf 20, 30 Jahre rabiate, rechte Polemik in den Tabloids, in der Boulevardpresse. Aber als Hauptthema der eigentlichen Kampagne ging das erst Anfang Juni los. Und dann sah man, wie die Umfragen für Brexit plötzlich nach oben geschellt haben. Aber viele Teile dieser zentralen Establishment-Befürworter wollten eigentlich im Binnenmarkt bleiben. Deswegen haben sie versucht, bis Ende Mai nicht die Migrationsthematik zu bauen. Es gibt Teile dieser Brexit-Befürworter, die England einfach nur als Freihandelsnation für alle sehen wollen, was natürlich auch utopisch ist, aber das ist natürlich diese ganze ideologische Problematik, ist ja diese radikale neoliberale Sicht. Die wollten im Binnenmarkt bleiben, aber sich für andere Gesellschaften viel, viel eher öffnen. Das heißt, die brauchen irgendwie ein Get-Out-Card. Ne? Wenn Theresa May einen Kompromiss bei der Personenfreizügigkeit findet, aber der EU-Austritt immer noch formell geschieht, ist es durchaus für sie möglich, diese 5, 6, 7% der sogenannten liberalen Brexit-Befürworter auf ihre Seite zu bringen. Wenn es dieser Kompromiss bei der Personenfreizügigkeit so weich ist, dass viele, die in der EU bleiben wollen, plötzlich nicht persönlich angegriffen sehen, dann ist diese ganze Mobilisierung der Pro-Europäer halbtot. Ne? Weil sie dann sagen, ach gut, okay, so schlimm wird es auch nicht. Und dann plötzlich, es werden natürlich immer noch Menschen geben, die sehr stark für die EU-Mitgliedschaft haben, viele Menschen geben, aber diese Kampfesbereitschaft wird eher schwinden, weil sie sagen werden, okay, wir haben ein bisschen davon noch behalten, was wir behalten wollten. Beim Rest sehen wir. Das heißt, dieser Kompromiss bei der Personenfreizügigkeit könnte durchaus die Pro-Brexit-Koalition spalten. Mhm. Wenn Theresa May politisch geschickt genug ist und wenn die Deutschen gerade und die Europäer zum richtigen Zeitpunkt, wenn erstmal die britische öffentliche Meinung ein bisschen weichgekocht wird durch die harte Haltung der EU, wenn die Europäer zum richtigen Zeitpunkt diesen Angebot machen. Weil natürlich, man ist formell immer noch raus, aber mit der Personenfreizügigkeit, mit der Zollunion, es geht vielleicht doch. Ne? Aber das muss wirklich vom Timing her perfekt laufen. Ja. Und das Problem ist, es muss die öffentliche Meinung in Großbritannien muss schon die Krise gespürt haben, bevor es sich wirklich stark gegen einen harten Brexit wendet.
Also momentan höre ich so als normaler Nachrichtenkonsument, was die Geschichte betrifft, Hauptsächlich so Sachen wie, dass Wissenschaftlern mitgeteilt wird, dass sie rausgehen sollen, dass die Polen immer mehr Angst haben, die in UK sind, und das sind ja nicht gerade wenige. Das sieht für mich eher so aus, als ob da schon so einen gesellschaftlichen, ja, ich will jetzt nicht sagen Ruck, aber so ein Umschwenken ins Abschottende hineingibt.
Ich glaube, man müsste es ein bisschen anders sehen. Es ist nicht so, als ob die, wenn man das demoskopisch sich anschaut, diese 50-50 Aufteilung zwischen Menschen, die eher abschotten wollen, und Menschen, die sich eher Teil von Europa oder weltoffen oder global, eine globale Ausrichtung haben, das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass die Menschen, die sich abschotten wollen, einfach nur viel offener und oft mit Teilen, mit Hilfe des Establishments viel offener ihre Meinung kundtun können. Und das ist auch diese Polarisierung. Das heißt, vor den Brexit-Wahl waren ganze Meinungen, ganze fremdenfeindliche Diskurse verpönt in der britischen Gesellschaft, die jetzt, gerade weil irgendwie Brexit auch eine Krise der Eliten befeuert hat, jetzt offen ausgesprochen werden können. Aber die Prozentsätze demoskopisch gesehen, zwischen denen sie sich abschotten wollen und denen sie nicht abschotten wollen, haben sie nicht geändert. Es ist einfach nur, die Machtlage hat sich verändert zwischen diesen zwei, diese 50-50% Dynamik in der britischen Gesellschaft. Das heißt, es ist auch ein Teil des Problems, ist, dass die Krise gerade eben nicht am Juni den 23. eingetreten ist, wirtschaftlich gesehen. Ich versuche immer diese Metapher zu benutzen. Im Englischen nennt man das Boiling a Frog. Diese Idee, dass man es ist ein bisschen brutal, dass man einen Frosch in den Kochtopf setzt, es mit Wasser füllt und man ganz langsam das hochheizt, wie bei Hummer, ne? Wenn man Hummer kocht. Und die merken es nicht, bis es zu spät ist. Und das ist jetzt gerade die Krise in Großbritannien. Gerade weil dieser Brief an der EU, diesen Artikel 50, erst im März gezogen wird und nicht im Juni, im letzten Juni, aber erst jetzt in einem Monat passieren wird. Das muss man auch vielleicht kurz erklären, was der Artikel 50 ist. Dann, gerade weil es diese mehrere Monate gab, wo keine Entscheidung gefällt worden ist, wie genau der Austritt an der EU weitergegeben wird, gab es diese Illusion der Kontinuität. Das heißt, die Wirtschafts-BIP und Wirtschaftswachstum ist einfach weitergegangen. Kein Mensch in Großbritannien hat eine Veränderung gespürt. Weil natürlich Großbritannien noch nicht aus der EU ausgetreten ist und diese Verhandlungsphase noch nicht angefangen ist. Das heißt, bis diese Verhandlungsphase anfängt, bis es eine Krisenstimmung gibt in Großbritannien, bis die Menschen wirklich merken, ach, es wird sich doch was verändern, wird sich diese ganz komische Atmosphäre in der britischen Gesellschaft nicht ändern. Das ist auch Teil des Problems für die Europäer. Bis sich wirklich die Menschen in Großbritannien merken, ach, es wird sich schon was verändern, wird sich hier die öffentliche Meinung in diesem 50-50-Split nicht ändern. Es ist eine Polarisierung, 50 gegen 50. Es gibt 50% der Bevölkerung, die locker gesagt, so 23% will in der EU bleiben, noch 25% drauf, will mindestens im Binnenmarkt bleiben. Und es gibt so 23 bis 24, dann 50% auf der anderen Seite, die für den harten Brexit sind. Aber es gibt viele Menschen, die für den harten Brexit sind, weil sie glauben, dass es sie nichts verändern wird, was sich nach dem 23. Juni nichts verändert hat. Aber das hat einfach nur technische Gründe mit der Art und Weise, mit dem Ländler aus der EU austreten. Da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus, Marco.
Ja, gut, wir können ja kurz mal nochmal auf diesen Artikel 50 zurückkommen. Der Artikel 50 des EU-Vertrags ist der Artikel, jetzt habe ich ja gegengehauen, ist der Artikel, der seitens Großbritanniens gezogen werden muss, wenn sie denn tatsächlich dann irgendwann aus der EU raus wollen. Momentane Zielschiene ist der März diesen Jahres. Wir gehen aber irgendwie alle davon aus, dass es bis Juni dauern könnte, oder?
Obwohl die May gerade diese Stimmung in der Bevölkerung durchaus nutzt und die rabiat antieuropäische rechte Boulevardpresse dazu nutzt, den Widerstand innerhalb der eigenen Partei und innerhalb der sehr schwachen Labour-Partei aufzubrechen. Das könnte durchaus schon Ende März sein.
Okay, also sagen wir mal März bis Juni, wahrscheinlich eher als später. Und ja, dann in dem Moment, wo die den ziehen, gehen diese zweijährigen Verhandlungen los, also mit der EU. Und dann wird sich, denke ich mal, Brüssel recht schnell dazu äußern, dann setzt man sich zusammen und dann hat man 2 Jahre Zeit. Wenn die Verhandlungen nach 2 Jahren nicht abgeschlossen sind, dann gibt es politisch gesehen eigentlich nur eine Lösung. Man kann beschließen, es muss dann einstimmig erfolgen, dass die Frist verlängert wird.
Ja. Die andere Option ist, dass Großbritannien schlicht und einfach aus der EU stürzt, ohne irgendwelche Verträge mit anderen Staaten geschlossen zu haben. Das heißt, es fällt runter auf den Grundlevel des, der WTO-Regeln. Das heißt, die, die Grundregeln, an denen die gesamte Weltwirtschaft sich regelt. Aber hat damit keine Freihandelsverträge oder irgendwelche stimmende Verträge, die sie alle natürlich durch den EU-Rahmen verhandelt hat, dass die nicht mehr gelten für Großbritannien, aber sie noch nicht neue Verträge verhandeln kann.
Also wie das aussehen könnte, kann man unter anderem, konnte man jetzt letzte Woche sehen, als Donald Trump eine präsidiale Verordnung rausgehauen hat, der nach Menschen aus 7 Ländern nicht mehr in die USA einreisen dürfen, die sofort gültig sein soll.
Ja.
Und vorher keine Behörde informiert war, niemand überhaupt informiert war, die Leute das aus den Nachrichten dann quasi erfahren haben, die Verordnung zudem sehr schlecht geschrieben war, was ja dann auch noch, was in dem Fall dann wohl nicht passieren dürfte. Ja. Jedenfalls herrschte dann erstmal komplettes Chaos und Chaos. Man hat wirklich, also auch in diesem Fall hatte man dann so nach einer Woche erst ungefähr eine Klarheit, in welche Richtung es geht, ohne jetzt noch die ganzen rechtlichen Verfahren, die so dahinter standen. Ja. Das würde ich jetzt mal als kleinen Fall bezeichnen, auch wenn das für die, die es betrifft, natürlich eine recht große Geschichte ist. Aber mal so als Implikation dafür, was passiert, wenn ein ganzes Land einfach mal das komplette Regelwerk, in dem es besteht, umwirft. Und das betrifft natürlich auch die EU. Also das ist nicht nur so eine Sache, die in UK ist, sondern du hast ja vorhin schon gesagt, auch die EU hat ja ihr Budget, die hat Regularien, die hat ihre Beamten, die dafür für Verkehr sorgen, die Verwaltung betreiben, mit für UK, fürs UK. Und das ist dann quasi alles von heute auf morgen flat.
Und dann kommen dazu noch diese unterschiedlichen Krisen mit den Nationen, mit Schottland, Nordirland, Wales, weil natürlich die alle keine Regelungen haben. Das Problem jetzt in der englischen Mehrheitsstimmung ist, Bevölkerungslage ist, in der Stimmung hier ist, dass es wurde, alle haben gedacht, dass am Morgen des 24. Juni, wenn erstmal, wenn die EU-Befürworter verlieren und wenn der Brexit kommt, dass am 24. Juni dieser Brief abgeschickt wird. Nur Cameron, als er die Abstimmung verloren hat, in den Stunden danach, hat dann rumtelefoniert in den ganzen Ministerien und die haben alle erkannt, dass sie nicht vorbereitet waren überhaupt auf Verhandlungen. Die haben überhaupt, keiner hat wirklich in der Regierung erwartet, dass es zum Brexit kommt, dass dieses Abstimmungsergebnis kommt. Das heißt, er hat dann am nächsten Tag gesagt, gut, wir treten aus, ich gebe jetzt meinen Rücktritt ein, jetzt jemand muss mich ersetzen und diese Person, die durch meine Partei und damit die zum neuen Premierministerin, die oder er oder die, es würde am Ende eine die, Theresa May, die wird dann diese Entscheidung treffen, wann das gemacht werden muss. Weil alle wussten in diesen ersten Wochen nach der Abstimmung, alle haben plötzlich gemerkt, dass Großbritannien völlig darauf unvorbereitet war. Und das Verrückteste war, nicht nur die EU-Befürworter, die EU-Gegner waren auch nicht darauf vorbereitet. Viele EU-Gegner haben eigentlich gedacht, dass sie diese Abstimmung verlieren werden, aber damit so einen Erfolg durchführen könnten, dass sie das Land auf eine zweite Abstimmung in ein paar Jahren vorbereiten konnten und damit ihre Vorbereitungen durchführen konnten. Viele waren selber überrascht, als sie diese Abstimmung verloren hatten, dass sie nicht mal die EU-Gegner hatten einen Plan. Das heißt, die Entscheidung, diesen Artikel 50 Brief an Brüssel zu schicken, würde damit vertagt auf März. Theresa May hat eine Rede gehalten, auf dem sie sich auf den harten Brexit gestellt hat, bei einer Parteikonferenz im März, zum Teil um die eigene Parteimitglieder glücklich zu halten. Und das heißt, das hat sich plötzlich in den Wochen danach, alle dachten, oh, jetzt kommt eine Wirtschaftskrise, ist nichts passiert. Es hat sich nichts geändert.
Ja, das ist aber ein wirtschaftliches Missverständnis, weil der Brexit ist ja noch nicht da. Also die Auswirkungen kommen dann erst noch.
Ich habe Nachbarn, ich habe Eltern von meinem Sohn in der Schule, die wissen, dass ich diesen Job habe als Dozent an King's College London. Und die fragen mich, ja, wir sind schon raus, oder? Man hat dieses Gespräch mit Leuten. Die sagen, ja, wir sind schon aus der EU raus. Ist doch kein Problem. Da muss man ihnen erstmal erklären, dass erstmal verhandelt werden muss. Es gibt viele, viele Menschen in England, die glauben, dass Großbritannien schon raus ist.
Das ist doch ein sehr guter Aufhänger, um zu unserem Abschlusspunkt zu kommen, der englischen Presse. Ja. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass sie einen sehr großen Bias in Richtung der böse Ausländer und wir sind eine eigene große Nation. Also da nagt wahrscheinlich noch so das großkoloniale Reich an ihnen. Ja, ja. Was ist denn da los? Also wenn du in die, vielleicht noch kurz, wenn man in die Literatur zurückgeht, das war ja noch nie anders in Großbritannien. Die Presse war schon immer sehr aufgeregt, sehr bunt und sehr am Denunzieren erfreut.
Na, obwohl es schlimmer geworden ist. Es wurde gerade unter in den 70er Jahren. Die britische Presse, wie sie jetzt ist, ist eigentlich in der Hinsicht, es gab ein oder zwei Zeitungen, zum Beispiel Daily Mail ist sehr, sehr groß, die immer diesen Stil geführt haben und ein gewisser Teil der Leserschaft gehabt haben. Aber diese Gesamtboulevardisierung der Presse, damit nenne ich auch die sogenannte ernste Zeitungen, wie The Guardian, zum Teil auch Financial Times, die selber Boulevardeske Ausmaße nehmen, das natürlich mit der Digitalisierung auch etwas zu tun hat. Das ging wirklich in der Krise der 70er Jahre los. Großbritannien ist in den 70er Jahren durch eine starke Wirtschaftskrise durchgegangen. Da gab es einen starken Kampf zwischen der Linke und der konservativen Rechte. Es gab starke Gewerkschaften. Und es gab um diesen Zeitraum sahen sich langsam in großen Teilen der Zentralrechte und der rechten Presse, konservativen Presse als Waffe gegen einen Feind. Und haben damit auch die Konservativen, gerade Margaret Thatcher, zu großer Macht verholfen, gerade im Kampf gegen die Bergarbeitergewerkschaften, was ein Riesentrauma war der 80er Jahre, die Thatcher am Ende gewonnen hat. Und die großen Teile der Presse, das ist eigentlich dasselbe soziale und gesellschaftliche Milieu wie die politische Elite. Und da kommen zusammen zwei Komplexe. Das erste Komplex ist ein Komplex des imperialen Verlustes. Ne? Großbritannien war diese Weltmacht, diese Supermacht. Und ich bin selber in Oxford, bin ich selber zur Uni gegangen, ich bin aus Hannover nach Oxford geschickt worden, weil mein Papa sozusagen, weil er Brite war, was natürlich bei mir ironisch war, ich wurde in Oxford Deutscher, was natürlich oft passiert in solchen Situationen. Und in dieser Oxford-Atmosphäre ist es auch eine postimperiale Uni, ne? Oxford und Cambridge, da wird sehr, sehr stark einen gewissen Ethos durchgeführt, dass man in diesen Unis dazu erzogen wird, die Welt zu beherrschen oder die Welt zu verbessern. Natürlich, Großbritannien ist keine Weltmacht mehr. Die britische Elite sieht sich zwar als Teil einer Weltmacht, aber ist eigentlich ein mittelgroßer Staat mit ein paar Nuklearwaffen und eine große Finanzmetropole in London. Das ist so, wie Spanien ist. Sagen wir Spanien oder Italien mit Nuklearwaffen. Und damit, das ist natürlich für diese britische Elite, dass sie zum Imperium erzogen wird und dann plötzlich in einer Welt lebt, wo Großbritannien Kompromisse mit Staaten wie Estland eingehen muss oder Malta die Tschechische Republik. Rechtlich, natürlich innerhalb der EU war Großbritannien mächtiger, aber rechtlich gleichgesetzt wird, das ist für den ein sehr, sehr schwieriger psychologischer Sprung. Und es ist zum Teil der Eliten hat diesen Sprung durchgeführt, zum Teil, weil sie selber als Führungsmacht innerhalb der EU gesehen haben, was auch problematisch war aus mehreren Gründen. Aber großen Teilen, gerade konservativen Teilen dieser Elite, haben diesen psychologischen Sprung nicht schaffen können. Und konnten sich damit nicht irgendwie, damit nicht akzeptieren, dass Großbritannien jetzt ein Staat ist, das am besten oder am ehesten im Verbund mit anderen Staaten funktioniert. Diesen Exceptionalism, diese Idee dieser britischen Identität als diese weltumspannende Identität, dass man das eher diese Identität als Teil eines gepoolten europäischen Identität zum Teil auch halten kann, das ist wirklich immer noch nicht akzeptiert worden, auch innerhalb unserer Generation. Übrigens, das ist auch ein Grund, warum ich Deutscher wurde in Oxford. Bin in dieser Welt eingetaucht und ich fand das für mich eigentlich persönlich fremd, weil ich in Hannover aufgewachsen bin, obwohl ich halt britisch bin. Das andere Problem ist ein Problem der Pro-Europäer in Großbritannien. Weil die andere psychologischer Sprung der proeuropäischen Seite ist, dass sie sagen nicht, okay, wir sind antieuropäisch, weil wir diese Weltmachtsgehabe aufrechthalten wollen. Die sehen sich als Weltmacht innerhalb der EU. Und oft ist ein Problem gerade in der Brexit-Kampagne gewesen, dass oft die EU-Befürworter diese Illusion nachgegangen sind, dass sie, obwohl Großbritannien nicht Teil von Schengen ist und obwohl Großbritannien nicht in der Eurozone ist, dass sie gerade die Großbritannien bestimmt sind, Europa zu führen. Das heißt, diese postimperiale Problematik in der Ausrichtung der Eliten, die sehr stark in der Presse auf der proeuropäischen Seite wie auch in der antieuropäischen Seite zu sehen ist, hat gewisse Illusionen befördert über die britische Rolle innerhalb der Europa, innerhalb Europas bei den Europabefürwortern und auch gewisse Illusionen befördert innerhalb der Presse und der politischen Elite bei den Europagegnern über Großbritanniens Rolle in der Welt. Das heißt, als es zu dieser Debatte kam, für mich und vielen, die eher in Europa verankert sind und natürlich halb europäisch sind oder Teil der europäischen Gesellschaft sind, war das sehr, sehr frustrierend, weil man sah nicht nur eine Kampagne, die Kampagne der Gegner war ganz klar von Illusionen des Weltmachtseins, des Handelsseins, der Abschattung verbrennt. Aber die Großteil der Kampagne für den Verbleib der EU hat zum Teil dieselbe Illusionen gehabt. Weil auf der einen Seite hat man diese ganzen Politiker gesehen, die für die EU waren und gesagt haben, ja, wir werden die EU führen können, wenn wir da bleiben können. Aber die Realität ist, Großbritannien ist schon seit 2 Jahrzehnten am Rande der EU. Wenn man nicht Teil der Eurozone ist und nicht Teil von Schengen, ist man peripher in der EU. Egal, was für Einfluss man im Parlament haben kann. Und das heißt, das Problem ist, das ist, weil wir noch nicht in der Verhandlungsphase sind, weil man natürlich lauter Illusionen nachlaufen kann, weil die eigentliche ganz harte Phase noch nicht begonnen hat, ist diese Einsicht in Großbritannien noch nicht eingetreten über die Realitäten der Europäischen Union, die Realitäten der britischen Rolle in der Welt. Und das heißt, diese Pressedebatte ist gerade ein Verstärker dieser Illusionen. Weil natürlich ein Großteil dieser Eliten, dieser gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Eliten beeinflussen, was in der Presse geschrieben wird. Ne? Und ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube, es muss wirklich erstmal ein Jahr lang muss die EU Nein an den Briten sagen oder mindestens Nein an der britischen Regierung sagen, bevor wirklich in den Eliten wie auch in der Bevölkerung eine Erkenntnis kommt, dass Großbritannien nicht diese Übermachtstellung entweder in Europa oder in der Welt hat. Und diese Erkenntnis, wie gesagt, das Problem ist, diese Erkenntnis gibt es nicht mal bei den EU-Befürwortern.
Das ist ja eine der interessanteren Thesen, die ich in letzter Zeit gehört habe. Das hat ja schon Trumpsche Ausmaße mit Parallel- Universum und Ähnlichem.
Ja, das Problem ist dieses, wenn die pro-europäische Seite in Großbritannien die viel eher eine realistische Einschätzung des europäischen Projektes hatte und die EU so unterstützen würde, wie die EU ist, auch ein bisschen kritisch und so weiter und so fort. Und wenn es wirklich bei der pro-europäischen Seite es wirklich darum ging, um Teil dieses europäischen Projekts zu sein und auch damit diese Idee auch akzeptieren würde, dass es da damit auch um geteilte Souveränität geht, dann würde es vielleicht zu einem viel, viel effektiverer Kampf gegen die EU-Gegner kommen. Das Problem ist, ein Großteil der EU-Befürworter, die unheimlich mobilisiert sind und wirklich wütend sind, die laufen eigene Illusionen der britischen Großmachtsidee nach. Die haben Angst zum Teil, diese Personenfreizügigkeit-Frage, da geht's natürlich auch um ein Gefühl des Statusverlustes. Aber damit bin ich auch ein bisschen unbequem, bin ich mit dieser Idee, dass, mein Gott, wir Briten, wir dürfen uns nicht auf den Level der Tunesier und Ukrainer fallen. Ja, wir sind was Besonderes. Wir müssen doch diese Rechte in der Großbritannien in der EU halten. Und diese Idee, dass die Großbritannien in Europa eine natürliche Führungsrolle haben, ist eine völlige Illusion. Aber das wird so einfach nachgelaufen von den EU-Befürwortern. Das ist auch einer deren Argumente, die sie immer hervorheben, dass deren eigene Stellung schwächt, weil es die Realitäten der EU verkennt.
Ja, das erklärt natürlich einiges in der Wahrnehmung oder dessen, was man dann am Ende oder was Cameron damals zum Beispiel erreicht hatte in seinen Verhandlungen mit der EU. Das war wahrscheinlich einfach nur eine gewisse luzide Wahrheit, die ihm und dann wahrscheinlich auch Großbritannien in der EU vielleicht sogar noch den Todesstoß versetzt hat, weil sie durch sein schwaches Verhandlungsergebnis offen ausgetragen wurde oder einfach mal dargelegt wurde.
Die schwache Stellung Großbritanniens in der EU wurde dargelegt. Mein letzter Punkt dazu ist, dass eigentlich, wenn ich jetzt über Großbritannien spreche, ich über englische Eliten. Mhm. Wirklich wieder mal, um zu diesen Anfangspunkten zurückzukommen. Die Gefahr ist, dass die Schotten, die schottische Elite, die schottische Bevölkerung, ein Großteil der schottischen Elite geht zu Edinburgh, zur Uni übrigens, und Glasgow, nicht zu Oxford und Cambridge, dass die eine viel realistischere Einschätzung hat der Lage und damit auch viel, viel frustrierter ist, dass sie von London, wegen die Illusion Londons, wird deren Zukunft aufs Risiko gestellt. Ne? Und die schottische Presselandschaft ist eine ganz, ganz andere. Die Presselandschaft ist ein Symbol einer größeren Elitendiskurses. Und das Elitendiskurs in England ist von Illusionen verfrachtet, von beiden Seiten. Und in Schottland ist sie ziemlich realistisch. Und das heißt, es ist auch, wenn sich die Presselandschaft, wenn sich die Diskurse von zwei Teilen eines Landes auseinanderentwickeln, ist das auch ein Zeichen der kommenden Spaltung.
Ja, vor allen Dingen, weil sich in dieser unterschiedlichen Presselandschaft ja eigentlich auch zeigt, dass man bereits eine gemeinsame intellektuelle Basis verloren hat. Also genau. Ich hatte jetzt gedacht, dass deine Analyse dieser Presselandschaft etwas anders ausfällt, weil ich nach den anfänglichen Ausführungen eigentlich dachte, naja, okay, dann werden die Schotten und die Waliser ja schon irgendwie dafür sorgen, dass sich die Diskurse in England etwas gesitteter verhalten. Oder etwas näher an der Realität dran sind. Weißt du, wenn du bis heute nicht als Großreich deine eigenen kleinen Provinzen daneben dran so weit unter Kontrolle hast, dass die nicht ständig die Eigenständigkeit anstreben. Also das allein wäre für mich ja schon der Realitätscheck über die eigene Macht.
Aber das geht, okay, vielleicht ist das ein letzter wichtiger Punkt. Es ist ja natürlich nicht, dass dieser Austritt aus der EU ist ja eine Krise an sich, aber es ist eigentlich auch Teil einer sehr langen, sich über die letzten 30 Jahren entwickelten Staatskrise. Weil durch die neoliberale Politik Thatchers viele von den Institutionen zusammengebrochen sind, die das Großbritannien zusammengehalten sind, haben. Zum Beispiel der Wohlfahrtsstaat oder die Industrie, die schweren Industrien, die Gewerkschaften, das waren alles nationale britische Projekte. Man hatte starke Gewerkschaften, die Edinburgh und Glasgow und London und Bristol und Cardiff und Belfast, na, Nordirland weniger, das ist immer eine separate Problematik gewesen, aber mindestens innerhalb der Insel Britanniens zusammengehalten haben. Es gab eine starke, vom London aus geleitete Gesundheitssystem. Es gab die Armee, es gab gerade das Militär. Es gab eine Reihe Institutionen, die Stück für Stück über die letzten 20 bis 30 Jahren entweder an den neuen, weil Schottland hat erst wieder diesen Parlament, diese Autonomie seit 1999, entweder an diesen Regionen Schottland und Wales übertragen worden sind oder zusammengebrochen sind. Die Gewerkschaften sind ein Geist ihrer selbst. Das heißt, Stück für Stück hat dieses neoliberale Projekt Thatchers und die Reaktion Blairs darauf, die war eben diese Versuch, die Schotten und Wales bei der Stange zu halten, indem man denen ein bisschen Autonomie gibt, in der Hoffnung, dass die nicht die Unabhängigkeit suchen würden, weil das sonst einen so radikalisierenden Effekt hat. Aber der Zusammenbruch der alten Industrie und der Zusammenbruch der Gewerkschaften und diese Zerstückelung des Wohlfahrtsstaates, das staut sich seit 30 Jahren auf. Damit dazu kommt man mit diesen letzten, was ist die letzte Institution, dass das Land noch zusammenhält? Das war einst das Militär. Nur das Militär ist jetzt auch so zusammengekürzt worden. Es gibt nur noch 89.000 Infanteriesoldaten. Es gibt, die britische Flotte hat weniger als 100 Schiffe. Als die Russen ein paar Schiffe runtergeschickt haben, um ein bisschen in Schottland, in den britischen Gewässern ein bisschen was Aggressives zu tun, dauert es 24 Stunden, bis die Briten das einzige Schiff in den eigenen Gewässern nach Norden hochkriegen konnten, um den Russen zu verjagen. Die Norweger haben übrigens angeboten, dass sie das schnell machen. Die Briten haben gesagt, nein, machen wir selber. 24 Stunden hätten die Norweger in 3 Stunden machen können, aber es ist auch typisch britisch. Das heißt, jede letzte Institution, dieses Land, England, Schottland und Wales zusammengehalten haben, ist Stück für Stück zusammengebrochen worden. Deswegen ist Brexit ist sozusagen der letzte Notsprung für einen Teil der Elite. Weil Neoliberalismus hat großen Teilen des Landes nicht den Paradies gebracht. Neoliberalismus hat diese Spannungen zwischen Schottland und Wales und England nicht gelöst. Es hat die Spannungen zwischen London und den anderen Städten nicht gelöst. Das heißt, es muss immer ein Schuldiger gefunden worden. Und 20 Jahre lang war dieser Schuldiger Europa. Ne? Europa hält uns von dieser neoliberalen Utopie zurück. Und jetzt ist diese Hoffnung in Teilen dieser eher liberalen Seiten der konservativen Partei, dass Brexit plötzlich diese Wirtschaftswachstum und diese neuen Möglichkeiten entfachen wird, die Thatcher uns versprochen hat, indem wir jetzt endlich diese lastige EU loswerden mit deren Vorschriften.
Okay, ich würde am Ende noch so eine kleine Prognose wagen, die sich so an deinen Ausführungen anschließt. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich einen recht harten Brexit gibt, weil jetzt auch gerade nachdem du gesagt hast, die Dynamiken doch in diese Richtung weisen und die Zeit dafür, es zu entschärfen, einfach zu kurz ist. Aber die Auflösung könnte dann hinten raus geschehen, indem man nämlich dann diesen harten Brexit, der in der Praxis vielleicht ja nicht ganz so positiv wirkt, für UK, ja, immer mehr beginnen wird aufzuweichen. Also quasi ein Realitätscheck. Ja. Das scheint mir so der gangbarste Kompromiss dann zu sein. Ich denke, die EU wird den auch mitmachen. Es geht ja gelegentlich auch erstmal ums Gesichtswahren. Das heißt, genau, man kann, man kann ein Land, das einfach so austritt, nicht noch dafür belohnen. Man kann aber die Annäherung dann wieder fördern. So, das wäre jetzt so mal mein Tipp.
Ich denke, ich glaube, wenn man wieder mal diesen Frosch im Kopftopf Metapher benutzt werden. Ich glaube, der britische Frosch, ich habe viel Pessimistisches gesagt, aber ich denke auch vor Ende der ersten Verhandlungsphase. Ich denke, es werden in den Monaten vor diesen Deadline, diesen Termin von 2 Jahren, da wird schon, glaube ich, die EU muss erstmal ein Jahr lang den Briten Nein sagen. Ne? Mhm. Und es muss wirklich, es ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo es endlich zu einer Aufnüchterung, eine Aufnüchterung kommt in der britischen Gesellschaft, wo man wirklich die eigentliche Machtdynamik und die eigentlichen Machtpotenziale und die Schwächen in Großbritannien wirklich objektiv endlich mal anschauen kann. Vielleicht ist das auch ein gesundes Moment, wo die Menschen wirklich sich in all diese Probleme der britischen Gesellschaft vor den Augen sehen. Ich meine, es gibt jetzt langsam eine Krise im Gesundheitssystem. Es gab über den ganzen Herbst Aufstände in den Gefängnissen, wurde kaum in der Presse darüber berichtet. Es gibt lauter Anzeichen einer schweren Staatskrise. Und vielleicht musste gerade etwas so Extremes wie dieser Brexit-Prozess angefangen werden, dass es zu dieser Aufnüchterung kommt in der britischen Gesellschaft und vielleicht zu einer realistischen Einschätzung von Großbritanniens Rolle in der Welt und Großbritanniens Verhältnis. Beziehungen mit ihren europäischen Partnern und den restlichen europäischen Weltstaaten.
Gut. Ne? Dann würde ich sagen, dann können wir das Thema an dieser Stelle beenden.
Herr Gottes Willen, ja.
Ja, bitte. Also es ist ja nicht zu Ende. Also es wird ja wahrscheinlich wieder auftauchen und wir werden da sicherlich auch nochmal drüber reden, wenn das dann aktuell wird. Bloß das ist ja hier gerade so ein bisschen Grundlagenschaffung, damit wir dann, wenn wir dann mal wieder dann darüber reden, mehr so in die Auswirkungen gehen.
Ein allerletztes Wort für mich persönlich, es macht mich eigentlich das Ganze sehr, sehr traurig. Ich bin ja halb Ukrainer, halb Brite, gerade von meinem Vater, väterlicherseits, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Und ich habe nie an diese Idee der geteilten Loyalitäten anerkennen müssen. Ne? Mhm. Ich sah mich als Hannoveraner, weil das ist meine Heimatstadt, mit einem britischen Pass. Und zum ersten Mal in meinem Leben sitze ich da und muss irgendwie entscheiden. Und das ist eine schwere, eigentlich eine ziemlich schwierige Situation.
Wie entscheidest du dich denn?
Deutschland ist ja meine Heimat. Mhm.
Du kannst dich aber entscheiden.
Ja, ich bin ja in einer privilegierten Lage. Ne? Ich bin in Deutschland seit 25 Jahren. 25 Jahre angemeldet, meine Frau auch sehr lange. Mhm. Es gibt viele Menschen in derselben Lage wie ich, die wegen Papier oder nicht lange angemeldet sein oder hin und her bewegen, die eben nicht diese Freiheit haben, nicht diese Optionen haben. Mhm. Und gerade viele Deutsch-Briten. Ich hoffe, dass die Bundesregierung da auch Solidarität zeigt zu Menschen, glaube ich, 150.000 Deutsch-Briten, viele, die über Generationen, 2 Generationen in Großbritannien gelebt haben, dass die Eltern nach Deutschland gekommen sind, um Westdeutschland vor den Sowjets zu schützen, der britischen Armee, und dann in Deutschland geblieben sind. Da hoffe ich, dass die deutsche Regierung auch das ehrt. Ne? Dass auch Briten in Deutschland über mehreren Generationen zum Aufbau der Bundesrepublik, wie es jetzt auch ihren Teil dazu gemacht, beigetragen haben.
Ja. Also das werden wir auf alle Fälle verfolgen. Da kannst du uns ja dann auch aus eigener Anschauung dann vielleicht das eine oder andere erzählen. Ich hörte ja bereits, dass die deutschen Ämter auch ein Erlebnis für sich sind in der Hinsicht.
Ja, absolut.
So. Ja, also, aber dann belassen wir das Thema Brexit mal für heute.
Genau, absolut, okay.
So, jetzt haben mich nach der letzten Folge noch so, ich wollte es eigentlich am Anfang machen, habe mir dann aber gedacht, wir können das ja auch am Ende machen, wenn wir das Wichtigste mal durch haben. Da wurde ich gebeten, dass wir uns noch mal vorstellen mögen. Okay. Deswegen, Alex, stell dich doch noch mal kurz vor.
Ich bin Alexander Clarkson, ich bin Dozent für Lecture für europäische Studien und deutsche Studien in King's College London. Mein Forschungsbereich ist Migration und Diasporen. Und das heißt, ich arbeite sehr viel über die deutsche Politik, aber auch über die Politik von mehreren Ländern, wo viele Einwanderer aus diesen Ländern nach Deutschland kommen. Das ist hauptsächlich Ukraine, Türkei, Balkanländern, Nordafrika und Vietnam. Ich vergleiche die unterschiedlichen Erfahrungen dieser jeweiligen Diasporen in Deutschland. Und zum Brexit bin ich gekommen, einfach weil Brexit auch mein Leben ein bisschen verändert hat, wenn ich so sage. Und natürlich dann, wenn das sowas tut, sollte man lieber viel darüber lesen und lernen, wenn man gerade sich in eine solche Lage befindet.
Ja, So, bei mir ist das Ganze etwas einfacher. Mein Name ist Marco Herak. Ich bin am Finanzmarkt tätig. Podcast ist so mehr oder weniger mein Hobby. Ich habe noch einen zweiten Podcast, die Mikroökonomen unter www.mikroökonomen.de mit OE. Und der hier soll etwas zielgerichteter sein. Also nicht so dieses Ding Laber-Podcast, sondern mehr so mal in die Tiefe gehen zum Thema Außenpolitik, weil ich das Gefühl habe, dass wir da in Deutschland noch einiges zu lernen haben. Und wie man ja so an den aktuellen Entwicklungen auch mit Donald Trump und Co. sieht, uns damit auch als Bürger beschäftigen sollten, damit wir einschätzen können, was die Bundesregierung da so treibt, auch wenn sie da nicht sehr oft drüber redet, was dann wieder das nächste Problem wäre. So, okay. Ansonsten, ihr könnt uns unter foreigntimes.de, könnt ihr uns unterstützen finanziell oder ihr könnt in die verschiedenen Podcast-Verzeichnisse gehen und uns Sternchen geben. Bei iTunes ist das immer ganz wichtig, damit die einen da anzeigen und man mehr Hörer bekommt, wachsen kann und wir das Programm hier aufrechterhalten können. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr es hört. Tschüss.
Tschüss.